Mich fragen immer super viele Leute, Leonie, was hörst du denn so für Musik?
Musik? Musik? Musik? Musik? Musik?
Hi, zur nächsten Folge Quick and Dirty. Ich weiß nicht, wann das rauskommen wird. Ich hab's schon in der ersten Folge gesagt. Wir produzieren das einfach mal vor, Dennis und ich, und wir werden einfach mal schauen, wann wir das Ganze hier raushauen werden. Ich hoffe, es kommt bei euch gut an. Uns macht Spaß. So viel kann ich schon mal sagen. Ich produziere gerade erst die zweite Folge. Es ist immer noch Sonntagmittag und es ist immer noch grau draußen und die Kater schlafen immer noch ihren gerechten Schlaf hier neben mir, beziehungsweise ein bisschen weiter weg. Und ich habe in der ersten Folge Boy Genius besprochen, was ich dann lustigerweise mir dann gleich nochmal in meine Playlist gezogen habe bei Spotify, weil ich einfach Bock drauf bekommen habe. Und das werde ich mit dem nächsten Album wahrscheinlich auch wieder machen. Und zwar das nächste Album, oder das aktuelle Album, habt ihr wahrscheinlich schon wieder in der Beschreibung gelesen, wer es ist und was das ist. Aber es ist auf jeden Fall eins meiner Top 10 Alben of all time. Ich habe das Album wahrscheinlich seit Release 2003 so oft gehört. Ich kann teilweise schon, ich weiß in manchen oder fast allen Songs, wann welche Bassline kommt, welches Fill-in von den Drums und welche Vocals im Hintergrund irgendwie noch was machen und so. The Lost in the Comatorium ist einfach eins der besten Alben, was meiner Meinung nach je produziert wurde und je geschrieben wurde. Omar Rodriguez und Cedric Bixler-Zavala sind ja mehr oder weniger meisten Leuten bekannt durch ihr Mitwirken bei At The Drive-In. Und nach der Auflösung von At The Drive-In im Jahr 2001, während ihrer Australien-Tour, wenn ich mich noch erinnere, oder Deutschland-Tour, At The Drive-In, schon mal Spoiler, wird auf jeden Fall auch vorkommen hier in dem Format. Wann, weiß ich noch nicht genau, vielleicht mache ich es auch gleich danach, weil das bietet sich eigentlich gleich an. Anyway, The Louse in the Comatorium ist ein Konzeptalbum. Sprich, das Konzeptalbum besteht daraus, dass die Geschichte von Serpent Text erzählt wird, der im Koma liegt und also ich habe, das musste ich mir nachlesen, weil die Lyrics teilweise so kryptisch sind, da muss man so ein bisschen nochmal drüber nachdenken. Aber ich habe dann nachgelesen, es geht um Serpent Text, der halt im Koma liegt, wegen einem Morphium-Rattengiftmischung, glaube ich. Ja, Morphium-Rattengiftmischung. Was aber bloß eine Analogie ist, ist das Wort Analogie oder jedenfalls steht dafür, dass Cedrics Freund, da habe ich auch, muss ich auch nachlesen, Julio Venegas, in Mitte der 90er an dem gleichen, an der gleichen Sache gestorben ist. Und das Album dreht sich halt darum, und wenn man halt den Hintergrund dieser Geschichte weiß oder des Albums weiß, macht halt auch viel mehr Sinn. Gott, das war jetzt blöd. Egal. Zu musikalischen Sachen braucht man, es ist halt Prog-Rock, es hat sehr viele Latin-Einflüsse, es hat auch viele Post-Punk-Einflüsse, die halt noch von At The Drive-In Zeiten kommen, kann man den beiden nicht absprechen. Meiner Meinung nach ist es stimmlich die beste Performance von Cedric und textlich ist es natürlich auch wie gesagt, sehr kryptisch. Er hat nicht alles selbst geschrieben. Und zwar hat noch ein Gründungsmitglied von Thomas Volta, Michael Jeremy Ward, oder Jeremy Michael Ward, glaube ich, der, Fun Fact oder Trivia-Wissen, der Cousin von Jim Ward ist, der Gründungsmitglied und Gitarrist bei The Drive-In war. Und dann Gründungsmitglied von Sparta war. Oder immer noch ist. Und Sparta kann ich eigentlich auch machen, fällt mir gerade auf. Weil es sind diese drei Bands, At The Drive-In, Mars Volta und Sparta, die mich, ja, also wirklich schon seit meiner frühesten Jugend begleiten. Und anyway, nochmal schnell, und was dieses Album auch so besonders macht, sind nicht bloß diese 10, also regulären Release sind 10 Songs. Es gibt dann noch so extra Versionen aus UK und USA, die noch ein paar Special Songs haben. Aber ich gehe jetzt mal auf die normalen Release ein, mit 10 Songs. Und es ist halt wirklich eine absolute Achterbahnfahrt, ist das falsch? Es ist eine emotionale Fahrt. Wenn man sich halt so, wie gesagt, den Hintergrund bedenkt, ist es schon sehr, sehr bezeichnend dafür, welches Pacing das Album hat. Das ist wahrscheinlich das beste Wort, das Pacing des Albums. Alleine schon die ersten beiden Songs, dieser nahtlose Übergang, kriege ich immer wieder Gänsehaut und könnte eigentlich wirklich komplett ausrasten. Ich habe auch diese Band nie live sehen können. Ich habe Sparta live gesehen, ich habe At The Drive-In live gesehen, also jetzt zur Reunion At The Drive-In, aber The Mars Volta habe ich auch nie live sehen können, leider. Sind auch dann ein bisschen zu verkopft mir geworden, ein bisschen zu ein bisschen zu sehr Omar Rodriguez Lopez, der hat dann doch schon einen kleinen Knall. Wer sich mal so ein bisschen mit ihm beschäftigt, lohnt sich auf jeden Fall. Es gibt so Stories bei, ich weiß gar nicht mehr welchem, ich glaube Bethlehem at Goliath bei dem Album ist irgendwie der, also es gibt diese Urban Myth, dass dann der Produzent die Glastapes, also das Glasmaster genommen hat und in der Wüste vergraben hat. Ist zwar ein lustiges Urban Myth, aber ich kann es mir bei Omar auf jeden Fall vorstellen. Weil er halt von dem so wahnsinnig wurde. Ja, back to the Album da. Das Interessante, ein sehr interessantes Feature bei dem Album sind einfach die Musiker, die da mitspielen. Und zwar spielt den Bass auf dem Album niemand geringeres als Flea von Red Hot Chili Peppers. Und ich mache mich jetzt angreifbar, weil ich es wahrscheinlich die ganze Zeit schon mache. Aber ich finde, Flea ist am besten, wenn er nicht bei Red Hot Chili Peppers spielt. Weil, ob es jetzt The Mars Volta ist, ob es das letzte Bridas Album ist, ob es die Atoms for Peace ist, die Amok. Das sind so geile Bass-Sachen, die der da spielt, aber wenn es dann halt zu Red Hot Chili Peppers kommt, naja, anyway, und und einer meiner Lieblingsdrummer, John Theodore, hat das Ding eingespielt. Ist halt unfassbar, der jetzt aktuell Drummer bei Queens of the Stone Age ist und bei Bright Eyes. Keyboards von Ike Owens, der leider Gottes schon verstorben ist vor ein paar Jahren, der war dann auch sehr aktiv in der ganzen Szene. Zuletzt war er dann Tour-Member von Jack White. Ich muss mir das gerade ein bisschen aus dem Kopf leiern. Tut mir leid, wenn ich ein bisschen nachdenken muss. Und so ein paar Fun Facts zu dem Album, also persönliche Fun Facts zu dem Album. Es geht ja darum bei dem Format, dass wir ein bisschen emotional reden und ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Erster Fun Fact, der neunte Song Televators. Ich war, ich glaube, mein erster PSN-Nick und mein eBay-Name und noch so ein paar andere Sachen war einfach Televator, weil ich einfach von diesem Song so fasziniert war. Und es gibt eine so krasse Live-Performance aus dem Music Ballroom, glaube ich, heißt das, aus London von 2003. Die ich mir bestimmt schon, ich glaube, die gucke ich mir heute sogar nochmal an, sogar schon 10 oder 15 Mal gesehen habe und jedes Mal bei dem Song anfangen zu heulen, wenn die den spielen, weil die Vocal Performance von Cedric alleine schon bei dem ganzen Konzert, aber bei dem Song, alter Schwede, ey, dann ich habe gerade jetzt wieder Gänsehaut, ohne Scheiß. Da stellt sich bei mir sämtliches Haar am Körper auf. Es hat halt wie viele, viele Prog-Rock-Einflüsse. Unüberhörbar sind auf jeden Fall diese Latin-Einflüsse, auch die von Omar kommen und von Cedric, weil es sind ja dann am Ende doch, sie kommen ja aus Hispanic-Hintergrund, sind zwar in El Paso, Texas aufgewachsen, was ja unweit der mexikanischen Grenze weg ist, und haben halt immer Probleme gehabt oder beziehungsweise haben immer diese Border-Problems da mitbekommen und davon handeln auch ganz viele Songs bei The Drive-In. Zweiter Fun Fact zu dem Album. Ich hätte mal die Chance gehabt, die Vinyl vor mehreren Jahren, 4, 5 Jahren, wäre von den Hörerinnen und Hörern dabei war, beim Nerdy-Turdy Jahrzehnt 2015 oder 16, 15 war das, glaube ich, von Max Nachtsheim, hatte er die verkauft für 90 Euro. Und ich dachte mir damals, scheiße, das ist mir irgendwie jetzt gerade zu teuer, vielleicht finde ich die irgendwie, finde ich da irgendwie noch billiger. Wir sind jetzt im Jahr 2021, ich habe letztens nochmal nachgeguckt bei eBay, die kriegst du nicht mit 180 Euro oder weniger. Das ist einfach so krass, das ist ein Sterrar und ich könnte mich wirklich ein Arsch, ich beispiel jedes Mal ein Arsch, dass ich die nicht gemacht habe. Wahrscheinlich wäre es irgendwann mal, wenn ich mal irgendwie viel zu viel Geld und viel zu viel Alkohol-Intos hatte, werde ich die wahrscheinlich irgendwann mal bei Discogs oder bei eBay bestellen für viel zu viel Geld. Aber ich, das ist so ein Holy Grail von mir, den ich unbedingt mal haben will. Ja, es ist, das Album geht eine Stunde und kommt mir vor wie 20 Minuten, weil es einfach so kurzweilig ist, weil so viel passiert auf diesem Album. Die Drums, die sind so heftig, ey. Das ist so ein heftiger Drummer, John Theodore. Das ist einfach so krass. Und Gitarre, es gibt natürlich noch manche Additional Guitars werden von John Frusciante von den Red Hot Chili Peppers eingespielt. Ich weiß gar nicht, ob der zu der Zeit noch bei John, doch, der war zu der Zeit noch bei den Chili Peppers. Aber ja, man hört halt, und wenn man halt das Recording Personal mal anguckt, das ist halt auch so krass. Und ich glaube einfach, dass Omada so viel verschlungen hat durch seinen Perfektionismus und allem Möglichen, dass da sehr viel über Bord gegangen ist. Ja, so viel zu dem Album. Ich wollte eigentlich mal, eigentlich habe ich mir mal vorgenommen, nur zwei Alben pro Sendung zu besprechen, aber es wird nichts, so wie ich mich kenne. Ich verliere mich dann sehr schnell in Sachen. Und ja, deswegen macht's gut und hört in die Musik rein und bis zum nächsten Mal.